SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit einem Mann, der sich selbst mal als multimedialen Gemischtwarenladen bezeichnet hat. Er ist Autor, Satiriker, Moderator, Podcaster. Viel gefragt, viel beschäftigt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Micky Beisenherz.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Zwei Dinge vorab. Wir kennen uns ein bisschen und duzen uns. Punkt 1. Punkt 2. Wir zeichnen Donnerstag auf und senden 4 Tage später am Montag.
Das muss man ja mittlerweile sagen, weil man ja nicht mehr weiß, was alles geschieht seitdem. Und da man sich ja zu allem verhalten muss.
Ja, und also politisch kann natürlich Ukraine-technisch sehr viel passieren oder einiges passieren bis Montag. Im Fußball, in dem du ja nun ein ausgewiesener Experte bist, steht am Samstag, glaube ich, das Champions-League-Finale an.
Als Dortmund-Anhänger bin ich natürlich sowieso für Klopp und Liverpool. Aber Madrid ist unberechenbar. Das haben schon andere Vereine im Laufe dieser Champions-League-Saison erfahren müssen.
Fußball wird in der zweiten Stunde noch ein bisschen ausführlicher unser Thema sein. Wenn du dir die aktuelle Welt anguckst mit all diesen Verwerfungen, sind das gute oder schlechte Zeiten für Satiriker?
Doch auch, glaube ich, gute Zeiten, da auf Basis dieser sehr schrecklichen Weltlage dann doch sehr viele absurde Dinge passieren. Und gerade diese Rückabwicklung auch der deutschen Ostpolitik beispielsweise und die ganzen Implikationen, da perlt natürlich einiges an die Oberfläche, was für Satiriker sicherlich ein gefundenes Fressen ist.
Muss man genauer hingucken in solchen auch tragischen Zeiten, in denen so viel Unglück und Unheil passiert?
Ja, man muss genauer hingucken. Man darf sich ja auch nicht über das Leid lustig machen. Aber den Umgang mit dem Krieg und all dem, was da passiert und den Absurditäten, also das jetzt, ich meine, das wurde ja nur noch schon ein paar Mal besprochen, weil das jemand wie Toni Hofreiter jetzt plötzlich alle Panzertypen wie das Kamasutra da runterrattert, das ist ja schon auch sehr komisch, das muss man schon sagen. Und diese ganzen also wo alleine jetzt auch Gerhard Schröder überall Hausverbot hat, also Hausverbot auf Norderney in einer Kneipe, also Das ist schon auch komisch, was da passiert.
Untragisch. Falle Schröder.
Diese Basta-Mentalität, die ihn ja auch als Bundeskanzler ausgezeichnet hat, die wird ihm in gewisser Hinsicht natürlich auch zum Verhängnis in dem Moment, wo Gesamtdeutschland sagt, löst dich von Putin, gib deine Ämter für die Russen auf und er sagt, nö, mach ich nicht, hab ich keinen Bock. Und das ist natürlich fast auf eine Art und Weise ja irgendwie auch bewundernswert, wenn es nicht so traurig wäre, am Tropf von Putin zu hängen.
Harald Schmidt hat vor mehr als 20 Jahren nach 9/11 mal gesagt, er setzt jetzt mal mit Satire aus, also sinngemäß, weil die Zeiten sind nicht danach, angesichts dieses islamistischen Terrors solche Dinge zu machen. Ja. Sind wir in einer ähnlichen Situation oder droht uns eine ähnliche Situation? Was denkst du?
Ja, eine ähnliche Situation hatten wir ja nach dem 24. Februar, wo auch vielen nicht danach war, in irgendeiner Art und Weise humorvoll mit dem Thema Krieg umzugehen. Alleine der Satz hört sich auch schon ein bisschen seltsam an, aber so ist es halt, dass du natürlich irgendwann versuchst, diese Situation zu beschreiben, auch mit einem Augenzwinkern, all das, was damit zusammenhängt. Was ich immer bemerkenswert finde in dem Zusammenhang ist, wie sehr sich dann so der ein oder andere darüber echauffiert, dass man in irgendeiner Art und Weise humorvoll damit umgeht. Und dann wird ja schnell gesagt, das ist zu früh. Aber das impliziert ja auch, dass die Opfer, dass das Leid, dass der Schaden ab einem gewissen Zeitpunkt dann ja offensichtlich weniger bedeutsam ist als in den ersten Tagen danach. Aber es spielt ja keine Rolle. Also die Toten eines Krieges beispielsweise sind ja genauso beklagenswert und der Schrecken ist genauso fürchterlich an Tag 80 wie an Tag 2. Also es zeugt ja davon, dass es dann immer nur um unseren Umgang mit dem ganzen Thema geht. Und was wir bei dem Krieg ja gerade auch merken, ist, dass der Schrecken ja langsam endemisch wird.
Das heißt?
Das heißt, dass das jetzt für viele schon deutlich leichter ist, damit umzugehen, weil wir uns an den Schrecken bis zu einem gewissen Grad gewöhnt haben, wir, die wir an der Seitenlinie stehen.
Ich habe eingangs der Sendung gesagt, viel gefragt, viel beschäftigt, bedeutet konkret, in diesem Mai des Jahres 2022 für dich war's?
Das bedeutet für mich, dass ich ja eine regelmäßige politische Talkshow bei NTV habe, wo wir ganz viel natürlich über das politische Geschehen innerhalb der Woche sprechen. Ich habe ja diesen News-Podcast, in dem ich ja in schöner Regelmäßigkeit das Ernste, aber im Zweifel auch das Seichte bespreche, was so am Tag passiert.
Apokalypse und
Filterkaffee, genau. Da hatte ich ja unter anderem auch schon einen Mann namens Wolfgang Heim zu Gast, den ich an dieser Stelle nochmal herzlich wieder einladen möchte. Das war ja eine sehr schöne Sendung.
Ja, fand ich auch. Ich war fast gerührt oder ich fand das irgendwie so als Ausdruck von Wertschätzung. Hat was in mir ausgelöst.
Schön. Aber das ist für mich so ein bisschen das Kerngeschäft. Natürlich das Kolumnieren, das läuft ja immer so mit. Also das, was sich mir so aufdrängt, was mir auf der Seele liegt, das kann man ja manchmal schreibenderweise besser ausdrücken als beim Sprechen. Aber das sind so die drei Säulen. Würde ich sagen.
Ja. Also was diesen Podcast angeht, den du ja, glaube ich, seit 2,5 Jahren machst und der 2020 auch zum Podcast des Jahres gekürt wurde, würdest du jetzt, wenn du die vorläufige Bilanz ziehen müsstest, sagen, das hat sich in jedem Fall gelohnt?
Ja, das hat sich total gelohnt. Das ist so unglaublich erfüllend. Also das muss ich einem alten Radiomacher und Interviewkönig ja nicht erklären, wie erfüllend das ist, wenn man sich mit sehr vielen unterhaltsamen oder interessanten Menschen unterhalten kann. Und in diesem Falle ist es ja sehr nah am Tagesgeschehen und am Zeitgeschehen. Aber die Bandbreite der Menschen, die wir dort zu Gast haben, ist halt extrem groß. Von populären Unterhaltern wie Tommy Schmidt oder Felix Lobrecht über dann aber Jagoda Marinic, jetzt hatten wir gerade Anne Hennig von der Zeit da. Nächste Woche ist Karl Lauterbach da. Also das geht halt von bis. Das Einzige, was die Grundlage bei der Gästeauswahl ist, das müssen Menschen sein, deren Meinung mich interessiert.
Hast du eine ungefähre Vorstellung, was Karl Lauterbach angeht, wie du es schaffst, ihn irgendwann von diesem Corona-Pferdchen runterzuholen?
Ja, also das Affenpocken könnte ja auch ein Thema sein, über das wir über die Pandemie.
Ja, das ist nur die Information, die ich habe aktuell jetzt, da wir reden, dass Karl Lauterbach gestern zu Gast war in der Sendung Markus Lanz, um über Affenpocken zu sprechen. Und da du ja gerade, wir sprachen ja über das Thema, die Komik in der Tragik. Also da ist Karl Lauterbach insofern auch ein schönes Beispiel, als der Mann die letzten 2 Jahre in jeder Talkshow gesessen hat. Und in dem Fall ist es noch nicht mal eine böswillige Unterstellung, sondern es gibt ja, glaube ich, Statistiken, die das belegen. Und dann in dem Moment, wo der Mann ein Buch geschrieben hat, und um ein Buch zu promoten, ist es ja sehr hilfreich, auch mal in einer Talkshow zu sitzen. Und exakt in dem Moment, wo dieses Buch erscheint, kommt Putin, greift die Ukraine an und das Thema Corona spielt einfach keine Rolle mehr. Und wer wird nicht mehr eingeladen? Karl Lauterbach, weil die ganzen NATO-Generäle jetzt da alle mir den Platz wegnehmen. Und das ist ja auf eine Art und Weise einfach auch tragikomisch.
Hätte aber umgekehrt auch den Vorteil, dass er sich ein bisschen um sein Ministerium und um die administrativen Dinge kümmern könnte.
Könnte er, was an der Person Karl Lauterbach, den ich persönlich wirklich sehr mag, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so ausstelle, aber ich sage es jetzt einfach mal, was ja schon auch komisch ist, das ist ja der erste Bundesminister, der von Twitter eingesetzt worden ist. Hat ein bisschen auch damit zu tun, dass keiner das Amt übernehmen wollte und irgendwann hat Scholz gesagt, ja, dann mach du es jetzt halt, Herrgott. Und in dem Moment, als es um diese Isolationspflicht, die verkürzte, ging und er merkte, dass sein Twitter-Publikum das aber überhaupt nicht schätzt, diesen Gedanken, nimmt er noch in der Sendung Markus Lanz diesen Vorstoß wieder zurück. Und das ist ja nun wirklich direkte Demokratie. Und dann kam Christine Lambrecht und hat gesagt, pass auf, ich nehme mal so ein bisschen den Druck für dich raus, ich gehe mal in die erste Reihe und hol mir das mal ab.
Micky Beisenherz, der Mann, der Radio macht, Podcast macht, Fernsehen macht, der schreibt wöchentliche Kolumne im Stern, der inzwischen auch ein intimer Kenner ist der deutschen Politik, zwangsläufig. Über Schröder haben wir kurz gesprochen. Was ist mit seinem Nachfolger Olaf Scholz?
Ja.
Was fällt dir da spontan zu dem ein?
Also was mir spontan zu Scholz einfällt, ist, dass das, was ihm im Wahlkampf sehr geholfen hat, dieses Nicht-Kommunizieren, das Nicht-Weiter-Auffallen, da ja die Bewerberin links und der Mitbewerber rechts, also mit einer beispiellosen Pannenserie negativ aufgefallen sind, dass das jetzt natürlich in dem Moment, wo du im Chefsessel sitzt, ein Problem ist, wie wir ja auch an den Popularitätswerten erkennen. Und wie wir sehen, dass Robert Habeck wiederum, der große populäre Zweifler und Erklärer, dass das etwas ist, was Scholz natürlich fehlt. Und Kommunikation ist heutzutage ja nahezu alles.
Also die Mitbewerberin, die während des Wahlkampfes nichts gerissen hat, Annalena Baerbock, also für mich eigentlich die größte Überraschung in diesem Kabinett, das muss ich sagen, hätte ich ihr nicht zugetraut. Ja. Dass sie diese Rolle inzwischen so souverän ausfüllt. Wie siehst du das?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich ihr das nicht zugetraut hätte. Der Wahlkampf hat sich natürlich nur auf andere Dinge fokussiert. Also da war das Lachen von Laschet, da war das dieses Frankenstein-artig zusammengebastelte Buch. Und wir Menschen neigen ja auch dazu, uns auf solche Dinge zu stürzen. Niemand wollte sich ernsthaft mit Cum-Ex befassen. Und das von Baerbock immer mal wieder aufgeworfene Thema Nord Stream 2 und die Abhängigkeit von Russland, die sie ja damals schon immer wieder aufgebracht hat, hat uns natürlich auch nicht interessiert, weil es auch viel mehr Spaß macht, sich über das doofe Lachen lustig zu machen oder das Buch geht mir ja genauso. Ich habe ja auch Freude am Banalen, lenkt uns ja auch wirklich davon ab, dass die Dinge oft sehr wahnsinnig komplex und kompliziert sind.
Wie gefällt dir eigentlich der jetzt nun zigmal wieder auferstandene Friedrich Merz?
Also eigentlich darf man sich über Friedrich Merz ja gar nicht lustig machen, denn es ist ja sehr amerikanisch, was er gemacht hat. Also immer wieder auf die Schnauze kriegen, hinfallen, wieder aufstehen und am Ende, ich bin tief bewegt, ich nehme das Ergebnis an. Ich finde das ja, also, das ist ja toll für ihn, ist doch schön.
Fällt dir was Lustiges, was Satirisches, was Ironisches ein zu diesem Mann aus Moskau, Wladimir Putin?
Oh, naja, klar, ne? Da ist natürlich dieser ewig lange Tisch, das ist ja völlig klar. Was Satirisches und Lustiges. Also was natürlich immer komisch ist, ist natürlich, wenn jemand von der Entnazifizierung der Ukraine spricht und schickt dann mit der Gruppe Wagner und so zwei Gruppen, schickt da halt ein paar Lupen. Also jetzt sind die Nazis in der Ukraine. Die sind allerdings von Putin dahin geschickt worden. Ansonsten ist die Performance halt so speziell. Also das Ganze drumherum, also weniger das, was er sagt, sondern wie er es sagt, wenn er da mit seinen alten Telefonen sitzt und dann sieht aus wie auf dem Gesundheitsamt in Duisburg. Das ist schon irgendwie spannend. Der Tisch, über den ist ja schon viel gesagt worden. Ja. Und am Ende ist es ja, also abseits dieser ganzen Geopolitik, ist es oft dann, glaube ich, doch so banal. Du hast einen Mann mit Anfang 70, dem es gesundheitlich angeblich nicht gut geht und er will nochmal den letzten großen Wurf und andere kaufen sich in dem Zustand eine Harley und er will halt einfach die Ukraine einnehmen. Aber ich glaube, dass die Dinge im Kern oft banaler sind, als wir glauben. Du hast halt einfach ein Musterbeispiel an toxischer alter Männlichkeit, der sagt, ich will mich aber jetzt doch nochmal irgendwie in die Geschichtsbücher eintragen. Ob das lustig ist, weiß ich nicht. Aber es ist auch auf eine gewisse Art und Weise tragikomisch.
Schreib oder stirb. Das ist der Titel eines Buches, ungewöhnlich insofern, als es zwei Autoren gibt. Den Schriftsteller Sebastian Fitzek und den Autor, Satiriker, Comedian, Podcaster, Moderator Micky Beisenherz. Mhm. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen?
Das liegt schon ein paar Jahre zurück, dass wir uns im Rahmen einer Radiosendung, die ich mal gemacht habe, kennengelernt haben. Das war auch ein Gesprächsformat und da haben wir festgestellt, dass wir uns gut verstehen. Und dann verblieben wir so, dass wir gesagt haben, eigentlich jetzt kommt der klassische Mediensatz, wir müssten auch mal was zusammen machen. Aha. Es war dann aber schon so, dass wir uns immer mal wieder im Laufe der Folgejahre auf einen Kaffee getroffen haben und uns nett unterhalten haben. Sebastian Fitzek ist ein wahnsinnig netter, angenehmer, unprätentiöser Mensch. Und irgendwann war es dann soweit, so vor 2 Jahren oder vor 3, ich weiß gar nicht genau, dass er sagte, ich habe da so eine Idee für einen Thriller, der Plot sieht wie folgt aus und ich hätte gerne eine andere Sprache dafür. Das muss irgendwie einen anderen Sound haben. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt, wie das in etwa aussehen könnte, wie könnte das klingen. Weil der Thriller-Plot ist im Grunde genommen nicht viel anders, als man das von anderen Thrillern oder von Fitzek-Thrillern auch kennt. Ja. Aber die Sprache ist eine
andere. Also da gibt es einen Literaturagenten, Hauptperson 1, dann gibt es einen psychisch außerordentlich deformierten Menschen, Hauptperson 2, die auf eine bestimmte Art und Weise sowas wie eine Schicksalsgemeinschaft bilden.
Genau.
Das heißt, der Plot stand im Prinzip fest und ihr habt euch das Schreiben dann wie aufgeteilt?
Genau, also der Plot, solche Dinge entstehen oft im Krankenkopf von Sebastian Fitzek und wir haben uns das dann, also ich kannte natürlich den Ablauf dann und wir haben uns immer Passagen zugeschickt und haben sie dann entsprechend überarbeitet. Und bei mir war es jetzt halt so, also ich habe dann jetzt nicht nur Gags reingeschrieben, sondern dann halt eben auch schon die Sprache verändert oder Sprachbilder entworfen oder was denkt der Protagonist. Oder es geht ja nicht auch immer nur um Humor, es geht auch um eine andere Sprache, auch andere Bilder zu entwerfen.
Also eine Rezensentin des Deutschlandfunks Kultur hat von einem Rückzugsort chauvinistischer Männlichkeit gesprochen. Hat dich die Formulierung gefreut oder geärgert?
Sie hat mich weder gefreut noch geärgert, sie hat mich aber auch nicht überrascht. Das ist ja auch nicht falsch. Also ich weiß nicht, ob es ein Rückzugsort chauvinistischer Männlichkeit ist. Also zu diesem Zwecke ist das Buch definitiv nicht geschrieben worden, sagen wir es mal so. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie eine Art Retreat für toxische Männer. Aber die Sprache ist mitunter rustikal, das stimmt. Und das kann man so empfinden. Das ist völlig legitim, hat mich aber jetzt auch nicht negativ berührt.
Auf den Bestsellerlisten sehr weit oben. Mhm. Ich glaube, beim Spiegel immer noch, weiß ich gar nicht, Platz Nummer 1.
Auf Platz 1 ist es nicht mehr, aber ich glaube, es ist immer noch ziemlich weit oben.
Das bedeutet hohe Auflage letztlich, mhm, gute Verkäufe, mhm, und auch richtig Geld.
Das hoffe ich doch. Ne?
Bedeutet das, dass es eine Fortsetzung geben wird mit Fitzek oder ist das so ein einmaliges
Experiment? Das weiß ich gar nicht genau. Also was die Verkäufe angeht, ich kenne nicht die Details, ich weiß nicht, was Sebastian sonst alles so verkauft, ja. Das muss er mit mir besprechen. Aber nach allem, was ich so als Halbleihe beurteilen kann, war es jetzt definitiv so, dass er jetzt wahrscheinlich nicht ein Auto wird verkaufen müssen, nachdem wir dieses Buch zusammengeschrieben haben. Also machen kann man das schon. Wir hatten Spaß, wir haben das gerne miteinander gemacht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er irgendwann sagt, ach, weißt du was, lass uns das doch mal wieder machen. Denn der Prozess war schön, der hat Spaß gemacht. Das Buch ist nach dem, auch was du gerade gesagt hast, erfolgreich. Also warum nicht?
Spaß macht dir auch seit vielen Jahren das weltberühmte Dschungelcamp. Seit Anbeginn Frage einer der Hauptautoren des Dschungelcamps?
Na, ich bin relativ früh eingestiegen, aber nicht direkt von Sendung 1. Ich bin dann nach Sendung 3 eingestiegen. Das muss 2009 gewesen sein.
Okay.
Ja,
2009. Also seit gut 10 Jahren, wobei es ja jetzt vermutlich Corona-bedingt Pause gegeben hat.
Ja, es gab, also lass mich das kurz rekapitulieren. Januar 2020
war
es in Australien so, dass wir da noch gewesen sind und das gemacht haben. Dann kamen die ersten Meldungen aus China und da dachtest du dir schon, na guck, die Chinesen, ne, da sind sie wieder. Der Klassiker, ja, so. Und dann, der Rest ist bekannt.
2021 logischerweise dann nicht.
Ja, es gab jetzt im wieder Jahr 2021 gab es dann so ein, so eine Art Best-of und Bewerbungsrunde in Hürth. Man kann sich vorstellen, der Zauber von Hürth ist im Vergleich zu Australien vergleichsweise gering. Und dann in diesem Jahr im Januar waren wir in Südafrika.
Wie war das?
Das war sehr schön.
Ja?
Das war sehr schön, alleine aufgrund der Umstände. Also wenn auf deinem Arbeitsweg du links in die Hecke guckst oder ist eine Giraffe und guckt dich an und sagt, was macht ihr denn hier? Und Paviane kreuzen einfach die Straße. Das ist ja schon aufregend. Und man mag sich erinnern, der Januar 2022 war ja nun auch jetzt kein besonders freudvoller in Deutschland. Da ist es jetzt nicht so schlecht, dass man dann in Südafrika ist.
Ich glaube, dein Hauptjob beim Dschungelcamp ist das Schreiben der Moderationstexte.
Genau, genau.
Bedeutet das Dschungelcamp ist eine durchkomponierte, durchgeskriptete Sendung?
Nee, das Schreiben bezieht sich nur auf die Moderationstexte. Also das, was da unten im Camp geschieht, das, was die Protagonisten miteinander treiben und besprechen, das ist nicht zuletzt zur großen Freude der Autoren komplett ungeskriptet und trifft uns halt genauso überraschend wie alle anderen auch.
Dieses Mal mit dabei eine Schauspielerin. Ich habe mich dann erinnert, dass ich vor sehr, sehr vielen Jahren mit der mal eine Sendung gemacht habe. Anushka Renzi.
Wie war's?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine wirkliche Erinnerung mehr dran. Ich glaube, okay.
Mhm,
Dann Harald Glöckler.
Mhm.
Was ist der eigentlich?
Ja, das ist eine Frage. Also auf der Visitenkarte steht, glaube ich, Modedesigner. Ne?
Okay.
Ja, Unikum hätte man wahrscheinlich auch gesagt. Ne? Gesamtkunstwerk.
Und der Sohn von Costa Cordalis.
Ja, aber der hat es nicht ins Camp reingeschafft.
Ach so.
Corona-bedingt.
Weil er Corona gekriegt hat?
Der PCR-Test. Der PCR-Test hat ausgeschlagen und dann ging es nicht.
Ja.
Tja, so ist es, ne?
In den Jahren davor, also auch vor Corona, waren ein paar Leute da, an die ich persönlich auch ein paar Erinnerungen habe. Fangen wir an mit Rainer Langhans. Wie hast du den erlebt?
Rainer Langhans, das war wirklich toll. Denn in der Staffel mit Rainer Langhans und Sarah Knappig, die du möglicherweise jetzt nicht sofort erinnerst.
Nein.
Sag mal, das ist dann eine dieser Größen der neuen Unterhaltungsindustrie. Und die beiden saßen am Ufer und Rainer Langhans referierte 5 Minuten lang in einem langen Monolog über den Mensch als das Individuum, als Teil der Gesellschaft. Und es war so ein soziokultureller Diskurs und 5 Minuten Monolog, ungeschnitten. Ja. Und am Ende sagte Sarah Knappig, diese blonde Topmodel-Kandidatin, guckte ihn an, sagte, geil, gib mir die Ghetto-Faust, du Assi. Und das war eine Szene, die ist so exemplarisch für das, was das Dschungelcamp in seinen stärksten Momenten immer ausgemacht hat. Das heißt, die alte Unterhaltungs-BRD trifft auf die neue Entertainment-Riege, auf eine neue Generation von Unterhaltung. Also sowas wie Temptation Island oder wie diese Sendungen alle heißen, treffen aber dann halt eben auf Gunter Gabriel, auf Winfried Glatzeder, auf Mathieu Carrière. Und wenn diese beiden Welten sich begegnen, sich argwöhnisch betrachten, umschleichen und sich in völligem Unverständnis gegenseitig begegnen, dann wird's unterhaltsam.
Also, du hast jetzt noch mal ein paar Namen genannt, Gunter Gabriel beispielsweise.
Ja.
Ich habe eine Erinnerung an Gunter Gabriel. Wir haben, als er in dieser Sendung zu Gast war, gespielt, eine Coverversion von ihm eines Johnny Cash-Titels.
Ja.
So. Und er sitzt da, die Nummer läuft, also nicht die von Johnny Cash, sondern seine eigene Version, und ihm laufen die Tränen runter. Ja.
Ich erinnere mich an diese Sendung. Ich bin ganz ergriffen. Ich brauche jetzt erstmal eine Minute, um mich ein bisschen. Ja. Das war toll. So ein bisschen, eigentlich ein bisschen wie Friedrich Merz, als er zum Parteivorsitzenden.
Ich bin tief bewegt. Wie hast du Gunter Gabriel da im Camp erlebt? Ich glaube, er ist ja verstorben. Mhm. Er war einer, da gab es 2 Möglichkeiten. Entweder du konntest mit ihm oder du konntest nicht.
Ja, genau. Genau.
Und du konntest mit ihm, ich glaube schon.
Ja, also ich habe ja im Camp selber mit diesen Leuten ja vergleichsweise wenig zu tun. Ich habe Gunter Gabriel aber am Rande einer anderen Sendung mal kennengelernt und fand den angenehm. Das bringt mich ein bisschen zu einer Person, die ihm in gewisser Hinsicht vielleicht gar nicht so wahnsinnig unähnlich ist, und zwar Ben Becker. Ich war mit Ben Becker zusammen bei Inas Nacht vor nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Und Ben Becker war, ich bin Ben Becker, ich kann doch raushassen, wenn mir nichts passt. So. Und dann dachte ich schon, und dann sagte Ina Müller nämlich zu mir in der Sendung, ja Micky, du kannst ja Ben Becker auch gut imitieren. Aha. Während Ben Becker daneben saß, mach doch mal. Und dann dachte ich, nee, mach mal.
Ja, ich bin Ben Becker, ich bin Künstler, leck mich doch alle am Arsch. So.
Und er hat sich aber totgelacht.
Ja.
Und das, ich will das nur deshalb sagen, weil das ist eine Art von Typ Mensch, meistens ja auch Typ Mann, ein großes Kind. Große Jungs, und wenn die aber merken, dass du sie ernst nimmst und dass du dich nicht auf ihre Kosten lustig machen möchtest, sondern im Zweifel höchstens mit ihnen ein bisschen über sie lachen willst, dann fühlen die sich auch wohl und dann ist es okay.
Dann ein anderer Schauspieler, der auch als außerordentlich schwierig gilt, das war Mathieu Carrière.
Ja.
Wie war der im Dschungelcamp?
Der war ein fantastischer Kandidat. Ein fantastischer Kandidat, weil er natürlich dieses ganze Großschauspielertum, also gefühlt hatte er den weißen Schal immer um, als er da saß. Und auch da wieder, das ist das Komische, die Fallhöhe ist ja extrem. Also du benimmst dich, als bist du gerade irgendwie auf der Volksbühne oder bist irgendwie bei Zadek. Ja. Du bist aber halt im Dschungelcamp und dann sitzt da halt eine Topmodel-Kandidatin oder da sitzt halt, keine Ahnung, DSDS-Gewinner Nummer 8. Und das zusammenzubringen, während du aber der Großschauspieler, er hat ja dann auch später seine Teilnahme im Dschungelcamp mit der Mondlandung verglichen. Und das ist natürlich die Art von Selbstbetrachtung, die man sich ja wünscht von solchen Leuten. Das ist ja genau das. Also
dann einer, der eigentlich einen auch traurigen und dramatischen Absturz, sportlich wie vor allem dann auch später finanziell, hinter sich hat, Eike Immel.
Mhm,
Torwart über 20 Jahre, Dortmund, VfB Stuttgart, Manchester.
Ja.
Dann irgendwann komplette Pleite und im Dschungelcamp, glaube ich, weil er dann mit dem Geld sich 2 neue Hüften kaufen wollte.
Genau, ja, total. Ja, Eike Immel, wahnsinnig sympathischer, netter Typ, ganz gerader Charakter, wie man da auch gemerkt hat. Und das Geld, das Antrittsgeld brauchte er für die neue Hüfte. Eike Immel, auch ein schönes Beispiel dafür, was ich am Dschungelcamp übrigens immer schätze, deshalb mache ich es auch unter anderem noch, ist, dass es ein Format ist, in dem den Menschen oft ganz viel Sympathie entgegenschlägt. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer ein Kandidat wie Menderes. Menderes, der war jahrelang immer dieser gescheiterte DSDS-Kandidat. Und ausgerechnet bei dem Sender RTL, der ja auch dazu geführt hat, dass dieser Mensch, dieser hilflose Charakter, vor der Öffentlichkeit lächerlich gemacht wird, ist derselbe Sender, der ihn in das Dschungelcamp hieft. Und was dort innerhalb von 16 Tagen passiert ist, dass dieser junge Mann eine kollektive Umarmung von Fernsehdeutschland gekriegt hat, die ihn zum Dschungelkönig machen. Will man gar nicht glauben, aber ist so.
Micky Beisenherz. Seit gefühlt 150 Jahren ein Fan von Borussia Dortmund.
Ja, es ist Zufall, jetzt, dass ich ein gelbes Oberteil trage. Das habe ich natürlich nur für den SWR getan. Ist auch
du
klar.
Hast ja auch noch eine blaue Jeans an. Also ja. Die Kombination blau-gelb steht ja auch noch für was anderes heutzutage.
Ja, und zwar für meine Heimatstadt Castrop-Rauxel, deren Stadtwappen auch blau-gelb ist. Darauf spielst du ja sicherlich
an. Darauf spiele ich an und ganz entfernt auch darauf, dass es 1000 Kilometer weiter östlich ein Land gibt, wo blau und gelb auch eine Rolle spielt.
Absolut richtig, so. Ja. Genau.
Warum hat eigentlich Borussia Dortmund den Trainer rausgeworfen, Marco Rose?
Weil man im Präsidium, im Aufsichtsrat, im Vorstand nicht zu 100% in einem Gespräch mit dem Trainer, das habe ich zumindest gelesen, sich zu ihm bekennen konnte. Also er saß denen gegenüber und hat gesagt, seid ihr zu 100% überzeugt, mit mir den Weg weiterzugehen? Und dann gab es offensichtlich irgendwie so ein Raunen, so ein Grummeln, so wie bei einer EU-Ratssitzung, wenn da irgendwie alle auf den Boden gucken und sagen, was machen wir jetzt? Und dann hat auch er offensichtlich auch erkannt, das wird ja nichts. Und dann hat man sich kollektiv entschieden, sich zu trennen.
Ist das nicht ein Stück weit auch eine Bankrotterklärung einer Vereinsführung? Die kaufen einen für, keine Ahnung, 5 Millionen Euro von einem anderen Verein raus aus dem Vertrag. Und nach gerade mal einem Jahr zugegebenermaßen durchwachsen, Pokalwettbewerbe nicht gut, aber immerhin Zweiter in der deutschen Meisterschaft. Ja. Fliegt der und der Vorgänger wird der Nachfolger?
Ja, also diese ganze Rose-Verpflichtung fühlte sich für mich sowieso nie wirklich gut an. Denn man darf ja auch nicht vergessen, man hat dort einen Trainer geholt, der ja eigentlich bei Borussia Mönchengladbach immer gesagt hat, er würde dort was aufbauen wollen. Und bei dem Angebot des nächsthöheren Vereins sagt man, Kinders, macht's gut, tschüss, gute Reise. Ich finde, es ist auch keine gute Botschaft, übrigens auch an die Dortmunder Mannschaft, einen Trainer zu holen, der es mit der Vereinstreue auch nicht so genau nimmt. Dann hast du andererseits Spieler, für die ein Club wie Borussia Dortmund ja auch nur eine Durchgangsstation ist, was ja auch ein großes Problem für Borussia Dortmund ist im Zusammenhang mit dem Erreichen von Titeln. Wenn man sich einfach intern schon darauf verständigt zu sagen, naja, wir sind nur der nächste Schritt, aber nie die Endstation, das ist anders als beim FC Bayern, was das Selbstverständnis angeht, finde ich, ist es auch kein gutes Signal, dass man einen Trainer holt, der auch selber diesen Club auch nur irgendwie als einen nächsten Schritt begreift. Das muss man in seiner Historie ja so sehen.
Dann Borussia Mönchengladbach. Da wird einer jetzt geholt, der schon mal sehr erfolgreich Trainer in Gladbach war, dann auch in Dortmund erfolgreich war, bis er rausgeschmissen wurde. Lucien Favre, wie findest du die Verpflichtung?
Naja, also noch ist die Verpflichtung ja gar nicht fix. Und der Umstand, dass die Verpflichtung noch nicht fix ist, obwohl sie vor ein paar Tagen schon verkündet wurde, zeugt ja davon, dass er noch ganz der Alte ist. Dass er immer noch zögert und sagt, ja, irgendwas stimmt noch nicht ganz.
Er scheint ein schwieriger Verhandlungspartner zu sein. Ein großartiger Trainer, aber im persönlichen Umgang nicht so ganz
schwierig.
Einfach.
Also ich glaube, der hat sowohl in Berlin, natürlich auch in Dortmund, aber auch in Gladbach, hat er ganz viele seiner Partner auf der anderen Seite des Tisches, glaube ich, in den Wahnsinn getrieben und hat, glaube ich, 20 Mal schon seine Kündigung eingereicht, zu der es dann doch erstmal nicht gekommen ist. Fantastischer Trainer, hat viele Spieler besser gemacht, auch in Dortmund. Und da, wo es vielleicht nicht immer um die Meisterschaft geht, ist es vielleicht auch der richtige Club für ihn.
Dann die letzte Entscheidung für die vergangene Saison. Fußball-Bundesliga, Hertha BSC bleibt drin und der HSV hat es nicht geschafft.
Ja.
Dein Kommentar?
Na, ich hatte fast gedacht, der HSV würde es schaffen, denn Hertha ist ja wirklich binnen 18 Monaten mehr HSV geworden, als der HSV jemals war. Trotzdem, für Berlin ist in Ordnung und der Hamburger Sportverein ist mittlerweile wieder ein seriöser Fußballclub. Die werden es dann auch schaffen. In spätestens 1-2 Jahren sind sie auch wieder in der Bundesliga und das ist auch gut so.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Micky Beisenherz, der viele ganz unterschiedliche Dinge gemacht hat, immer noch macht, der auch mal den Sportschau-Club moderiert hat.
Ja.
Ich weiß nicht, anfangs noch mit Waldemar Hartmann?
Nein, also do, aber doch, Waldemar Hartmann, Hartmann hat es gemacht, aber da hatte ich nichts mehr zu tun. Genau, wir haben den Sportschau-Club, der hieß ja WM-Quartierer 2018 mit Jörg Thaddäus, Sportschau-Club letztes Jahr mit Esther Sedlacek. Hat großen Spaß gemacht, ganz toll.
Wie war es mit Esther Sedlacek?
Super, ja? Super. Wahnsinnig, also sehr kompetente, wahnsinnig angenehme, lustige Frau. Ganz toll, ja.
Den gibt es jetzt leider nicht mehr, den Sportschau-Club?
Der war ja sonst auch immer am Ende, glaube ich, des DFB-Pokals und so. Wir haben das ja so als Special im Sommer gemacht dann zur WM. Gibt es, glaube ich, in dem Sinne nicht mehr. Du, wer weiß, was als nächstes kommt. Zur WM in Katar war aber sowieso schon klar, dass es das nicht geben würde.
November, Dezember, eine Fußball-Weltmeisterschaft, die vereinfacht und salopp gesagt eigentlich keiner will. Und trotzdem geht jeder hin.
Ja, jetzt sind die Kataris ja auch unsere Freunde. Dank Stimmt. Putin ist das Dank. Ja jetzt, sie sind ja auf dem Schurkentreppchen, haben sie ja nur Bronze, das geht dann. Und jetzt ist das doch alles wieder toll. Jetzt sagt man, super, ne? Der Habeck war auch schon da, auch wenn er ein bisschen geknickt geguckt hat. Aber ja, es bleibt natürlich ein, also es ist sicher, klar, es ist eine große Fußballnation, das wissen wir. Aber das Drumherum ist sehr fragwürdig. Bleibt
Fährst
es auch.
Du hin oder würdest du im Falle eines Falles angesichts einer entsprechenden Auftragslage hinfahren?
Ich bin schon in attraktivere Länder nicht gefahren oder geflogen. Deswegen würde ich es nicht machen. Ich will mich aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu behaupten, dass ich unter keinen Umständen da sein würde.
Ansonsten gibt es ja viele Menschen, mich ehrlicherweise eingeschlossen, die Vorbehalte haben und sich überlegen, willst du dann wirklich auch Fußball gucken, wenn die WM stattfindet? Und der Reflex, dann doch zu gucken, ist einfach stärker. Bei
ich
dir
warte,
auch?
Ja, ich warte mal ab, wie die Deutschen sich in der Vorrunde schlagen und entscheide dann entsprechend, ob ich die WM boykottiere oder nicht. Nein, klar. Also das ist doch, wie es immer ist. Man lehnt sich sehr weit aus dem Fenster und man hat eine Haltung und man ist moralisch überlegen und dann irgendwann ist Anstoß und dann gibt es aber auch nur Tatortwiederholung und sonst ist auch nichts. Und dann sagt man, ich guck mal rein und dann bleibst du halt dran.
Hansi Flick hat ja den WM-Titel ausgerufen. Mhm. Ist das vermessen oder ist das realistisch?
Na, ich finde es auf jeden Fall gut und richtig, das zu tun. Ja, klar. Also wenn du schon mit der Haltung reingehst, zu sagen, eigentlich wird's nichts. Also bei einem Turnier wie einer WM oder einer EM kann ein Titel immer bei rausspringen. Im Umkehrschluss, ich meine, bitte, 2002 waren wir im Finale und das mit also einer sensationell schlechten Mannschaft. Das ist ja immer drin und diese Haltung auszugeben ist nicht verkehrt. Wir haben ja auch durchaus ein paar sehr talentierte Spieler in allen Mannschaftsteilen, die musst du halt nur entsprechend zusammenbringen und vor allen Dingen auch richtig einsetzen. Schöne Grüße an Jogi Löw.
Der ja möglicherweise einen Verein übernehmen wird, habe ich gerade gelesen.
Na, da wird er sich aber ranhalten müssen. Da muss er jeden Tag plötzlich da wieder auf der Matte stehen. Der ist ja im Grunde genommen schon, also das Nationaltrainertum ist ja auch eine gewisse Form der Altersteilzeit. Also dann wieder in das aktive Geschehen einzugreifen, stelle ich mir herausfordernd vor.
Das wäre ja auch eine Alternative für Felix Magath, fällt mir gerade ein.
Ja.
Altersteilzeit.
Ja, fantastisch, oder? Felix Magath als Nationaltrainer, ich stelle China, ne? Irak. Er hat ja den Spitznamen Saddam, also von daher.
Ja, vor allem hatte er den Spitznamen Quelix, aber das ist ein neues Fass, das wir in dieser Sendung nicht mehr aufmachen können. Vielen Dank, dass du da warst, alles Gute und eine schöne Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, ist mir eine große Ehre.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.